Respekt, der Podcast vom LSVD.
Herzlich willkommen zum Respekt-Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das den LSVD schon ganz, ganz lange beschäftigt, und zwar das Thema Regenbogenfamilien. Am Sonntag, 7. Mai, ist Regenbogenfamilientag, jeden ersten Sonntag im Mai. Und den gibt's jetzt seit mehr als 10 Jahren. Und dieses Jahr, am sogenannten International Family Equality Day, auch kurz IFED, ist das Thema Power Up Families. Die Ehe für alle war ja ein großer Erfolg, aber das Abstammungsrecht in Deutschland, die Reform, bleibt bis jetzt aus. Und deshalb haben wir ein Bündnis geschlossen aus LSVD, NoDoption und anderen Organisationen und haben Leitplanken für eine Reform des Abstammungsrechts formuliert. Und ich freue mich ganz herzlich, heute zwei GästInnen hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Zwei RechtsanwältInnen, die sich seit Jahren mit dem Thema Abstammungsrechtsreform detailliert beschäftigen. Vom LSVD ist dabei Gabriela Lünsmann. Und herzlich willkommen, Christina Klitsch-Eulenburg von NoDoption. Für alle, die den Podcast jetzt hören, ihr wisst hoffentlich, was der LSVD ist, aber mich würde noch mal kurz interessieren in einem Satz, was ist NoDoption?
NoDoption ist ein Zusammenschluss aus queeren Familien und weiteren AktivistInnen, die sich dafür einsetzen, dass das Abstammungsrecht endlich diskriminierungsfrei abgeändert wird. Und zwar haben wir damit angefangen im Wege der strategischen Prozessführung, machen jetzt aber auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und eben auch diese Leitplanken zum Beispiel. Und das ist unser Hauptkernthema.
Schön, dass du heute da bist und schön, dass du, Gabriela, heute da bist. Wie lange setzt du dich denn schon für das Thema Abstammungsrechtsreform ein?
Ja, ich war ja die vergangenen 8 Jahre im Bundesvorstand des LSVD bis zum März diesen Jahres und habe eigentlich von Anfang an die Reform des Abstammungsrechts, des Familienrechts auf der Agenda gehabt. 2017 hat der LSVD ein umfangreiches Positionspapier zum Familienrecht gemacht. Da ging es auch um sozusagen das erste Thema, nämlich die Ermöglichung der von zwei Elternteilen auf der Geburtsurkunde von Anfang an. Da ging es aber auch um Fragen von Mehrelternkonstellationen, von privaten Samenspenden und verschiedenen Familienkonstellationen, die jetzt über die reine Elternschaft auf der Geburtsurkunde hinausgehen. Und seitdem setzt der LSVD sich auch mit dem Thema intensiv auseinander.
In die Details werden wir gleich noch weiter reinsteigen. Christina, ich würde dich erstmal bitten, ja auch zu erzählen, was hat dich dazu gebracht, auch persönlich dich für die Rechte von Regenbogenfamilien einzusetzen?
Ich glaube, ich hatte schon immer eine aktivistische Seele und bin schon immer lesbisch geoutet, schon in der Schule mit 15 und so weiter. Also so ein bisschen die Veranlagung ist eh da. Dann habe ich mal, als die Ehe für alle noch nicht oder die Ehe noch nicht geöffnet war, hatte ich schon die ersten Konfrontationen mit der deutschen Bürokratie. Und wir haben im Ausland geheiratet, damit wir heiraten können. Meine Frau und ich sind seit 15 Jahren zusammen. Und ich wollte dann, dass das hier in das Eheregister eingetragen wird und so weiter. Also es gab einen kleinen Vorlauf und dann haben wir eben auch das erste Kind bekommen. Und da hat es mir dann endgültig gereicht. Ich bin ja selbst Juristin, wie du schon gesagt hast, war hier 10 Jahre Rechtsanwältin in Berlin und habe also nicht so große Angst davor, Gerichtsprozesse zu führen, sondern sehe das eher als Mittel, dass wir, die wir eben keine Parteipolitik machen, auch zu unserem Recht kommen können auf die eine oder andere Weise, nämlich entweder durch Entscheidungen der Gerichte oder eben vielleicht auch dann über das Verfassungsgericht was tun zu können. Und deswegen habe ich im Internet recherchiert, welche Kanzlei ich da auswählen kann, weil ich selbst keine Familienrechtlerin bin und das auch gerne von mir persönlich weghalten wollte. Und unser Sohn wird jetzt am 6. Mai, also auch am selben Wochenende, 3, wo die IFAD ist. Also damit hat sich gewissermaßen auch NoDoption gegründet mit der Geburt unseres ersten Sohnes. Bin eben nach diesem 6. Mai 2020 auf die Suche gegangen nach einer Kanzlei und habe dann die wunderbare Rechtsanwältin Lucy Chibut gefunden, die nämlich da schon einen Fall vertrat und das war in der Öffentlichkeit, deswegen konnte ich sie sehr gut finden. und habe mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt und gesagt, wir würden das auch gerne machen. Sie war sofort dabei und ich habe dann gesagt, ich würde aber gerne noch weitere Familien dazu holen, vielleicht auch in unterschiedlichen Konstellationen oder wen wir so gewinnen können, damit das Ganze mehr Kraft entwickelt und auch mehr Vielfalt abgebildet wird bei Verfahren vor dem Verfassungsgericht. Und so haben wir dann beschlossen, dass wir das so machen. Ich habe also Kontakte eingesammelt, überall hingeschrieben, jede Adresse, die ich so finden konnte. Und das Regenbogenfamilienzentrum hat mich hier sehr unterstützt dabei. Naja, und dann haben sich eben Familien gefunden. Ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, wo dann die Konstellationen abgebildet waren und die Kontakte und so weiter. Das habe ich dann mit Lucy kommuniziert. Und dann haben wir eine erste Infoveranstaltung gemacht übers Internet damals. Natürlich, also es hätte sich sowieso angeboten, weil es deutschlandweite Kontakte waren. Aber es war natürlich auch so, dass damals ja gerade der erste Lockdown war, also das erste Jahr Covid war. Und da war das ja sowieso dann zum Glück in dem Fall dann sehr modern oder in, dass jede Zoom bedienen konnte und ähnliche Plattformen. Und so gab es dann die erste Infoveranstaltung und da haben sich die ersten Familien angeschlossen und dann haben wir die ersten Konstellationen aufgenommen. Lucy hat die vertreten und wir haben dann alle aufeinander gewartet, dass auch alle Anträge fertig sind und haben die dann im August 2020 gemeinsam eingeworfen.
Vielen Dank für den kurzen Recap. Ich möchte jetzt mit euch tiefer in die Leitplanken einsteigen und vorher nochmal sagen, der Ausgang des Ganzen ist ja der Ausgang vom Kindeswohl. Könnt ihr das vielleicht nochmal erklären, bevor wir in die Details sozusagen einsteigen?
Das Kindeswohl, naja, das ist im Familienrecht das oberste Gebot und das ist nicht nur im Familienrecht so, das ist natürlich auch für uns Familien so. Also der größte Antrieb, wirklich mal über die Schwelle zu gehen und so viel Zeit ehrenamtlich zu investieren für mich, ist natürlich, ich sehe hier meine inzwischen beiden Kinder und ich kann das nicht ertragen, einfach emotional nicht ertragen, dass sie so viel schlechter gestellt werden als andere Kinder in derselben Situation. Ne? Also, dass sie nur einen Elternteil rechtlich anerkannt bekommen, der für sie sorgt, der für sie eintritt, wo andere zwei Elternteile bekommen. So, und deswegen für uns und das Familienrecht ist das Kindeswohl an oberster Stelle. Also, was ist das Beste für das Kind? Das Beste für das Kind ist, dass beide, wenn es zwei gibt, Elternteile rechtlich anerkannt werden.
Ja, ich glaube, es ist echt wirklich wichtig zu betonen, dass es eben auch das Wohl der Kinder ist und das Interesse der Kinder. Oft gibt es ja dann so die Kommunikation oder die Frage, ist es nur das Bedürfnis der Mütter, auf der Geburtsurkunde zu stehen? Das ist es natürlich auch. Und nicht umsonst sind die Verfassungsbeschwerden ja auch alle sowohl im Namen der Mütter der nicht-binären oder diversen Elternteile, die nicht auf den Geburtsurkunden stehen, als auch im Namen der Kinder. Und ich finde es tatsächlich auch nochmal ganz wichtig, dass es einfach für die Kinder einen Unterschied macht, ob sie einen zweiten Elternteil haben, ob sie über einen zweiten Elternteil abgesichert sind und ob sie eine Geburtsurkunde haben, die einfach ihrer sozialen Wirklichkeit entspricht, nämlich der Tatsache, dass sie in einer Familie mit zwei Elternteilen leben und aufwachsen.
Ich glaube, für viele Personen, die sich noch sehr wenig mit dem Thema Regenbogenfamilien beschäftigt haben, die Aufklärung in der breiten Öffentlichkeit fehlt auch darüber, dass es Kinder eben gibt, denen rechtlich zwei Elternteile verwehrt werden. Und meine Frage an euch ist, was ist gerade das Problem an der aktuellen rechtlichen Lage und was ist dann der Vorschlag des Bündnisses, das zu verändern für zwei Mütterfamilien?
Das ist anspruchsvoll, das in einen Satz zu kriegen. Also nach der derzeitigen Rechtslage ist es so, dass alleine die Frau, die das Kind zur Welt bringt oder geboren hat, nach deutschem Familienrecht die Mutter wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie genetisch mit dem Kind verwandt ist, also ob es beispielsweise ein Kind ist, was durch eine Eizellspende gezeugt wurde. Es kommt einfach nur auf die Geburt an. Das regelt das BGB so. Damit ist dann die erste Elternstelle besetzt und die zweite Elternstelle kann nach dem BGB nur mit dem Mann besetzt werden, der mit der Mutter verheiratet ist, mit dem Mann, der die Vaterschaft anerkennt oder mit demjenigen, der gerichtlich als genetischer Elternteil festgestellt wird. Das sind die drei Möglichkeiten, mit denen die zweite Elternstelle besetzt werden kann. Und das ist eben, sind eben drei Möglichkeiten, die der Frau, die zweite Mutter ist, eben überhaupt keine rechtliche Möglichkeit lässt, in diese Stelle zu kommen. Völlig unabhängig davon, ob sie mit der Mutter verheiratet ist oder ob sie nicht verheiratet zusammenlebt. Und das ist der sozusagen erste Punkt der Leitplanken, der damit ansetzt, dass eben das nicht auf den Mann beschränkt ist, sondern dass der zweite Elternteil eben auch parallel zu der jetzigen Regelung auch eine Frau sein kann oder eine non-binäre oder diverse Person, die mit der Mutter verheiratet ist oder die das Kind anerkennt. Also die Anerkennung ist auch wichtig. Es geht eben nicht nur um verheiratete Paare, sondern auch um nicht verheiratet zusammenlebende Familien.
Christina, willst du noch mal auf die konkrete Lebensrealität unter der aktuellen rechtlichen Lage eingehen und auf das Thema Stiefkind-Adoptionsverfahren?
Genau, zum Stiefkind-Adoptionsverfahren kann ich nicht sagen so viel aus eigener Erfahrung, weil ich die beiden Adoptionsverfahren, die man hätte führen können, nicht führe. Ich betreibe eben zwei Verfahren auf Feststellung der Eltern-Kind-Beziehung über Lucy Chibut, was der rechtlich für mich korrektere Weg ist. Das Adoptionsverfahren ist ja etwas, das wie ein Pflaster auf eine Wunde geklebt wird, die eigentlich genäht werden muss. So. Und man kann das über dieses Adoptionsverfahren am Ende erreichen, dass man Adoptionselternteil eines Kindes wird. Man hat aber weiter trotzdem die Unsicherheit, bestehen wir das als Eltern überhaupt oder ich als Elternteil? Werde ich wirklich anerkannt? Das ist etwas, was in diesen, wir machen immer Austauschabende über Zoom, wo Familien, die davon betroffen sind, sich mit mir und der Saskia vom Regenbogenfamilienzentrum und Lisa austauschen können. Und das ist deren größtes Bedenken. Ne? Bestehen wir das überhaupt oder nicht? Was für Voraussetzungen hat das überhaupt? Das ist nämlich nicht klar. Es gibt überhaupt keine transparenten, klaren Voraussetzungen, was man in diesem Adoptionsverfahren alles beibringen muss, damit man wirklich anerkannt wird als Elternteil. So, darf ich, wenn ich mal eine Depression hatte, um Gottes Willen, kann ich dann Mutter meines eigenen Kindes sein und so weiter. Ne? Also andere Eltern fragen sich das auch nicht. Die kriegen einfach Kinder, dann haben sie welche. Und auch rechtlich, ne? Wir müssen uns so eine Gedanken machen. Genau, und also das ist eine sehr große Unsicherheit und man kann eben über Adoptionsverfahren, anders als bei einer Vaterschaftsanerkennung beispielsweise, auch nicht rückwirkend abgesichert werden. Das heißt, man hat ein unbekannt langes Verfahren vor sich mit einem unbekannten Ausgang, wo über auch manchmal Jahre hinweg ein Kind und eben auch die Elternkonstellation, die ganze Familie, nicht vollständig abgesichert werden. Und ja, das kann man machen, wenn man dann, also wenn die Not so groß ist, dass man es wenigstens irgendwann mal erreichen will, dass man das irgendwie rechtlich absichert, kann man das machen. Wie gesagt, man weiß aber nicht, wie es ausgeht und auch nicht, wie lange es dauert. Und deshalb ist für mich als Juristin der einzige Weg zu sagen, nein, ich will das gerichtlich feststellen lassen. Denn das ist mein gutes Recht eigentlich, wenn ich ein Mann wäre, egal ob ich genetisch verwandt bin mit diesem Kind oder nicht, wäre ich schon längst eingetragen als Elternteil. Und zwar, wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre, einfach über die Vaterschaftsanerkennung sogar rückwirkend. Das heißt, wir haben da keine Lücke, also keine Absicherungslücke. Ne? Und das ist bei Adoptionsverfahren nicht der Fall. Außerdem sind die Adoptionsverfahren dafür gedacht, dass es eine Ursprungsfamilie gibt, die ein Kind nicht behalten möchte, nicht behalten kann. Die Eltern sind vielleicht verstorben, wie auch immer. Und es gibt dann eine annehmende neue Familie, die dieses Kind adoptiert oder einzelne Elternteile. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind die Ursprungsfamilie von unseren Kindern.
Ich glaube, das macht auch nochmal so deutlich, dass dieses Stiefkind-Adoptionsverfahren einfach völlig absurd ist für die Familienkonstellation. Also rechtlich bedeutet es eben, das, was ich eben gesagt habe, dass keine dieser Möglichkeiten, die zur zweiten Elternstelle führt, kommt für die zweite Mutter in Frage. Deshalb bleibt eben nur das Adoptionsverfahren, was, wie du sehr treffend gesagt hast, ein Pflaster auf eine Wunde ist, die genäht werden müsste, finde ich ein sehr schönes Bild. Und da ist es einfach wirklich wichtig zu sehen, dass das nicht darum geht, mal eben ein Kind zu adoptieren. Es ist ein total belastendes Verfahren. Die betroffenen Familien machen sich irre Sorgen darüber. Das weiß ich aus der anwaltlichen Beratungspraxis. Das weiß ich aus vielen Informationsveranstaltungen zum CSD, zu Regenbogenfamilientagen, in Regenbogenfamilienzentren. Es ist schon vor der Geburt die belastende Situation. Wie machen wir das jetzt? Wann müssen wir zum Notar? Wie geht das dann aus? Also es ist einfach eine Situation, die möchte man überhaupt nicht haben, weil es keinen Grund dafür gibt. Und es ist wirklich ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Es führt dazu, dass man alle möglichen, auch am Ende nicht so richtig transparenten Unterlagen, man weiß einfach vorher gar nicht, wollen die jetzt auch noch eine amtsärztliche Untersuchung, wollen die hier in diesem Bundesland nun vielleicht mal nur meine Kontoauszüge und meinen Einkommensnachweis, wollen die ein polizeiliches Führungszeugnis, wollen sie immer, das Jugendamt macht einen Hausbesuch, man befindet sich plötzlich in einer Situation, wo der Staat quasi kontrolliert, wie ich meine Familie lebe, ohne dass es einen Anlass dafür gibt. Und das ist das Entscheidende. Dieses Stiefkind-Adoptionsverfahren oder überhaupt Adoptionsverfahren für fremde Kinder haben eine Bedeutung. Da hat der Staat die Verantwortung dafür, dass er ein Kind in eine fremde Familie gibt. Das ist aber bei uns Regenbogenfamilien überhaupt nicht der Fall. Und deshalb ist es auch das ganz falsche Verfahren. Deshalb ist es eben auch hochdiskriminierend, weil man einfach Situationen ausgesetzt ist, denen man überhaupt nicht ausgesetzt sein will. Und dabei dann regional in unterschiedlichem Maße natürlich auch auf Beteiligte trifft, die mehr oder weniger wohlwollend, mehr oder weniger homo- oder transphob sind. Also da ist die Spannbreite dessen, was man erlebt, wie lang die Verfahren sind und wie noch mal mehr belastend sie im Einzelfall sind, ganz unterschiedlich. Wichtig ist aber wirklich zu wissen, dieses Verfahren ist für jede Familie eine Riesenbelastung, auch wenn es, ich sag jetzt mal, gut und schnell durchläuft und man nach 6 Monaten diese Adoption hat oder nach 7, das ist so das, was man bestensfalls erreichen kann, auch dann sind diese Verfahren eine irre Belastung.
Ja, und auch überhaupt nicht niedrigschwellig, ne? Das kommt eben auch noch dazu. Ich habe jetzt auch Paare kennengelernt, die das auch überfordert. Also niedrigschwellig heißt, ne, dass man es eben, ne, dass es so Hürden gibt für manche Leute, die eben aus welchen Gründen auch immer nicht so belastbar sind oder nicht so nicht in einem Bereich arbeiten, wo man viel mit so Formularen und Anträgen zu tun hat und das einfach nicht können. Das heißt, alleine daran scheitert es auch manchmal, dass sie das angehen oder zu Ende durchführen, weil dann doch noch ganz viele Unterlagen gesucht werden müssen und so weiter. Und dann sind die Kinder einfach weiter nicht abgesichert und die können selbst keinen Adoptionsantrag stellen. Also auch nicht später mal, wenn sie ein bisschen größer sind oder so. Also das bedeutet, sie sind völlig davon abhängig, ob die Eltern das dann machen oder nicht, ne? Und das kann ja auch nicht sein.
Ja, das ist, finde ich, ist völlig richtig. Man muss dafür einen biografischen Bericht schreiben, man muss einen Motivationsbericht für diese Adoption schreiben. Also es ist definitiv kein niedrigschwelliges Verfahren. Das ist schon eher was für die akademisch gebildete Lesbe, die im Umgang mit der Bürokratie Erfahrung hat. Also das finde ich sehr, sehr treffend.
Ja, und während der ganzen Zeit befindet sich ja dieses Kind in einer rechtlich wahnsinnig prekären Situation mit nur einem Elternteil. Ohne jetzt die Diskussion beenden zu wollen, das Thema ist wahnsinnig detailliert und wir stellen euch in den Shownotes auch noch weitere Quellen zur Verfügung. Wir wollen heute in dem Podcast eher einen Überblick auch über andere Themen geben. Deshalb würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich weitergehen. Und zwar zum Punkt 2, also die Gleichbehandlung auch bei den Korrekturmöglichkeiten. Könnt ihr mir da rechtlich kurz einen Einblick geben?
Also Korrekturmöglichkeit in diesem Sinne meint, dass das, was das bürgerliche Gesetzbuch tut, nämlich zu sagen, einerseits, also die Frau, die das Kind geboren hat, ist die Mutter, das ist sozusagen in Stein gemeißelt, da ist auch mit der Korrekturmöglichkeit nichts. Aber was das Familienrecht ja tut, mit der Tatsache, dass es vermutet, dass der Ehemann, der mit der Mutter verheiratet ist, der Vater ist, ist ja tatsächlich nur eine Vermutung. Das macht auch in der Diskussion über die Reform des Abstammungsrechts ist das ein wichtiger Punkt, weil es tatsächlich nicht darum geht, dass bei dieser Reform sozusagen ja tausende alte Regeln über Bord geschmissen werden. Das Gesetz vermutet. Das Gesetz sagt, verlangt keinen Nachweis. Ich werde als Ehemann der Mutter Vater des Kindes und ich kann ein Kind anerkennen, ohne dass die genetische Abstammung überhaupt ein Thema ist. Die muss nicht gegeben sein. Und es ist auch ausdrücklich in der Gesetzgebung so gewollt gewesen, dass die Anerkennung eines Kindes, mit dem ich in einer sozialen Familie lebe, durch den Vater beispielsweise, möglich ist, auch wenn er positiv weiß, dass er nicht der biologische Vater ist. Das führt aber natürlich dazu, dass, wenn ich eine gesetzliche Vermutung habe, muss derjenige, dem die Vermutung, oder diejenige, auf die sich diese Vermutung erstreckt, die Möglichkeit haben, das zu korrigieren, wenn das nicht gewünscht ist. Also das heißt, wenn wir jetzt in die Entsprechung haben, das heißt, die Frau, die mit der Mutter verheiratet ist, wird dann qua gesetzlicher Vermutung zweiter Eltern Teil des Kindes, dann muss natürlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, das wollte ich aber gar nicht und das war gar nicht mit mir abgesprochen. Ist jetzt, glaube ich, kein Fall, der ganz häufig vorkommt, aber das muss natürlich trotzdem gleichermaßen möglich sein. Ja, und schwierig oder häufiger spielt es bei Regenbogenfamilien aber natürlich da ein Problem, wo zum Beispiel mit privater Samenspende eine Familie gegründet wird, denn das ist tatsächlich auch die Situation, die rechtlich zurzeit am meisten Unsicherheit hervorruft und die neben eben der Problematik der Stiefkindadoption, das ist, was den Beteiligten am meisten Sorgen macht. Wir haben im Moment eine rechtliche Situation, die bei privaten Samenspenden dazu führt, dass völlige Rechtsunsicherheit herrscht. Es gibt keine Möglichkeit, sozusagen zu vereinbaren, wie das hinterher sein soll. Es gibt keine Möglichkeit, rechtlich verbindlich zu sagen, die zweite Mutter soll der zweite Elternteil sein. Sie weiß dann nicht, ob der biologische Vater am Ende doch Vaterrechte geltend macht. Und da geht es eben darum, diese Korrekturmöglichkeiten analog zu den heterosexuellen bisherigen Normkonstellationen zu regeln.
Können wir nochmal genauer auf diesen Punkt eingehen, das Samenspenderegister zu öffnen? Wie genau ist es jetzt, wenn ich als lesbisches Paar mir eine private Samenspende hole im Vergleich zu dem, wenn ich über eine rechtliche Anerkennung und über den offiziellen Weg sozusagen gehe?
Das Samenspenderregistergesetz regelt die Möglichkeit für Samenspender einer, wir nennen das häufig offiziellen Samenspender, einfach um es abzugrenzen von der privaten, dort eingetragen zu werden, damit ein Kind, das auf diese Weise gezeugt wird, später ab dem Alter von 16 Jahren die Möglichkeit hat, seinen genetischen Vater zu erfahren. Das hat den Hintergrund, dass es ein Menschenrecht für Kinder gibt oder ein Kindermenschenrecht, das dieses Recht verbirgt. Das heißt, wir wollen natürlich dafür sorgen, dass auch alle Kinderrechte hier berücksichtigt werden. Das ist im Samenspenderregistergesetz geregelt, eben für die offiziellen Samenspenden. Das sind die, die hier ein offizielles Institut, also eine über eine Spenderbank, Samenspenderbank, eine Spende abgegeben haben. Und dann wird das im Wege assistierter, ärztlich assistierter Befruchtung vorgenommen, diese Befruchtung. Genau, und da ist es eben so, dass wenn das über eine private Spende läuft, auf welchem Weg jetzt auch immer, kann man sich ja überlegen, gibt es ja 1000 Methoden, dass diese Möglichkeit dann dort sich einzutragen eben nicht besteht, weil Grundvoraussetzung ist, dass man über eine Samenspenderbank mit der ärztlich assistierten Unterstützung schwanger wird oder das Kind gezeugt wird. Und wir möchten gerne, dass dann, wenn man eben dieses Kinderrecht mit absichern möchte, dass es eine Möglichkeit gibt für private Spender, sich dann dort auch zu registrieren.
Genau. Und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass diese Meldung an das Register nur über Kinderwunschpraxen funktionieren kann. Also auch wenn ich wenn ich zu Hause eine Spende, eine anonyme Samenspende verwende, die ich beispielsweise aus Dänemark oder den Niederlanden beziehe, dann ist dieser Eintrag auch nicht möglich. Der ist eben wirklich an die Behandlung in der Kinderwunschklinik gekoppelt, was dann, wenn wir vielleicht am Ende nochmal kurz drüber sprechen, auch dazu führt, dass das Ganze natürlich eine Kostenfolge hat, weil die Behandlung in Kinderwunschkliniken eben auch etwas ist, was man sich leisten können muss. Weil es eben keine Kostenübernahme durch Krankenversicherung gibt. Aber das würde eben darum gehen, einen Weg zu schaffen, mit dem dann auch private Samenspenden dort eingetragen werden und damit eben für das Kind diese Information sichergestellt ist, völlig unabhängig, wie sich in den nächsten Jahrzehnten quasi die sozialen Beziehungen der Eltern zueinander oder der biologischen Eltern oder der Beteiligten zueinander entwickeln, egal ob die sich jetzt als Eltern verstehen, als soziale, biologische oder einfach nur als Personen, die daran beteiligt waren.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen. lsvd.de oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Das Thema auch von der privaten Samenspende, sozusagen die rechtliche Lage an den offiziellen Weg anzupassen, hat ja auch damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht könnt ihr darauf eingehen, wie es aktuell ist mit der Verantwortungsübernahme und auch auf den Begriff präkonzeptionell, also vor der Empfängnis, was das für einen Unterschied machen würde, wenn allen Eltern dieser Weg offen stünde.
Also das ist für mich eigentlich die einzig sinnvolle Lösung. Jetzt ist es ja so, dass man es die Anerkennung der Vaterschaft in 1594, glaube ich, ist es, gibt es eine Möglichkeit, die schon vor der Geburt anzuerkennen. Uns ist aber ja wichtig, dass wir Regelungen treffen, die bevor überhaupt schon irgendein Embryo entstanden ist, auch schon eine klare Absprache treffen können, damit es eben dann nicht, wenn das Kind sowieso schon auf dem Weg ist, dann irgendwelche Querelen passieren und man dann eben erst sich irgendwie nochmal einigen muss. Und dann ist es vielleicht so, wie man es gar nicht haben wollte. Deswegen muss es für alle Personen, welches Geschlechts auch immer, geöffnet werden zum einen und der Zeitpunkt natürlich logischerweise vor die Zeugung gelegt werden. Ich verstehe den Punkt sowieso auch nicht, warum das nicht schon längst so ist. Das könnte ja auch in einer heterosexuellen Konstellation genauso ein Punkt sein, sogar ganz sicher. Dann hat man doch Klarheit, was da passiert, ja? Also
in der heterosexuellen Konstellation hast du, wenn es dann nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, also wenn wir uns jetzt vorstellen, ein nicht verheiratetes Paar zeugt zusammen ein Kind und dann sagt der Vater, er will die Vaterschaft nicht anerkennen. Das wäre ja quasi die denkbare Konstellation. Dann hast du natürlich die rechtliche Möglichkeit, dass die Mutter die Vaterschaft feststellen lassen kann, gerichtlich. Und wir haben aber tatsächlich in der Praxis eher oft das umgekehrte Problem. Die Beteiligten wollen Absprachen treffen. Und zwar tatsächlich, das finde ich nochmal wichtig, aus den Richtungen aller Beteiligten. Also gerade als LSVD, die wir ja nun ein Verband sind, der wo Lesben und Schwule organisiert sind, gab es immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Diskussion sozusagen Lesben gegen Schwule? Also geht es um Mütter gegen Väter? Und das ist faktisch im sozialen Leben nicht so. Es geht darum, verbindliche Vereinbarungen für alle Beteiligten zu treffen, für ihre Familienkonstellation. Und das kann eine Zwei-Mütter-Konstellation sein, wo von Anfang an klar ist, der Spender soll nichts mit der Familie zu tun haben. Das kann eine Mehrelternkonstellation sein, wo klar ist, das Kind soll bei den Frauen leben, der Vater soll aber sehr, oder der biologische Vater oder der Spender soll sehr wohl, das Kind soll ihn kennenlernen, der soll auch mehr so in so einer Onkelfunktion regelmäßig mal vorbeikommen. Und es kann auch eine Konstellation sein, wo die biologischen Eltern die rechtlichen Eltern bleiben und nur die Partner und die Partnerinnen und Partner jeweils als soziale Eltern dazukommen. Und das Wichtige ist aber eben, dass alle vorher wissen, wie läuft es und dass man es eben auch verbindlich vereinbart. Denn es spielt ja nicht nur eine Rolle für den sozialen Alltag, sondern es spielt rechtlich einfach eine sehr weitgehende Rolle, denn es geht darum, wer trifft Entscheidungen für das Kind, ganz down to earth. Wer sucht die Kita aus? Wer sucht die Schule aus? Wer entscheidet über den Kirchenbeitritt, ja oder nein? Und es geht darum, wer zahlt Unterhalt oder wer zahlt keinen Unterhalt? Und es geht um erbrechtliche Fragen. Wer ist, wem gegenüber ist das Kind erbberechtigt? Und das sind einfach ganz weitgehende Fragen und die muss man verbindlich regeln können. Und aktuell ist es so, dass man nicht mal über die Zustimmung des Spenders zum Stiefkind-Adoptionsverfahren eine verbindliche Vereinbarung treffen kann. Da kann vorher bei einem privaten Spender die Vereinbarung sein, er stimmt dem Stiefkind-Adoptionsverfahren zu. Da man es alles nicht vor der Zeugung regeln kann, im Moment kann man es gar nicht regeln, auch nicht während der Schwangerschaft, sind die Beteiligten einfach darauf angewiesen, dass es dabei bleibt und dass sich nicht der Spender dann in Angesicht des neugeborenen Kindes überlegt, dass er eigentlich doch gern Vater sein möchte und ein Wechselmodell haben möchte, wo das Kind die Hälfte der Zeit bei ihm lebt, denn das ist faktisch das Spektrum. Und diese Konflikte gibt es. Ich sage immer, als Anwältin habe ich natürlich die Negativauswahl, weil ich berate auch viel im Vorfeld der Familiengründung, da ist das dann auch nicht zwangsweise konfliktträchtig, aber ich kenne eben auch die Fälle, wo von Geburt an über Umgangszeiten mit dem Kind gestritten wird. Und das ist der Super-GAU. Das ist der Albtraum von Familiengründung, wenn ich ab der Geburt des Kindes darüber streite, wer jetzt wie viel Kontakt zum Kind haben darf.
Genau, und so viel zum Thema Kindeswohl auch, ne? Also auch für ein Kind ist es eben wichtig, dass alle Parteien sich darüber bewusst sind, dass sie sich jetzt zu dem Zeitpunkt X vor der Zeugung festlegen, wie die Rollen sind und wirklich auch nochmal in sich gehen, weil sie eben wissen, das wird jetzt verbindlich festgelegt. Das kann für alle Beteiligten, weil es klar ist, nur gut sein. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, habt ihr jetzt schon gesagt, aber genau, es ist eben wirklich kein Kampf zwischen Schwulen und Lesben. Wir stehen da an einer geeinten Front sozusagen und wir lassen uns auch nicht teilen. Das ist das, was jetzt gerade so ein bisschen versucht wird an der einen oder anderen Stelle. Aber funktioniert nicht, weil genau diese Klarheit wollen Spender wie Väter ganz genauso wie wir. Wir wollen ja niemanden austricksen, weder die eine Seite noch die andere. Wir wollen nur Klarheit haben gemeinsam.
Dann bedeutet das ja auch, dass es dann auch unabhängig von der Ehe passieren muss, also die Möglichkeit geben muss, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen.
Ja, also die Leitplanken fordern die Anpassung für Verheiratete gleichermaßen wie für nicht verheiratete Paare und auch für die Möglichkeit eine Übernahme eben dann von sozialer Verantwortung, so wie sie tatsächlich gelebt wird. Und viele andere Bereiche der Leitplanken sind einfach in Fachkreisen nicht so kontrovers, wie die Politik tut. Und das finde ich tatsächlich auch nochmal ganz wichtig. Also wir gucken ja tatsächlich jetzt seit langem dem Gesetzgeber dabei zu, wie er nichts tut. Und das war vor der derzeitigen Regierungskoalition der Fall. Und das ist jetzt leider immer noch der Fall, obwohl wir jetzt Sommer 2023 haben. Und in Fachkreisen gibt es wirklich seit weit über 5 Jahren, schon seit dem Bericht der vom Justizministerium eingesetzten Sachverständigenkommission zur Reform im Familienrecht. Die haben ihren Bericht meiner Erinnerung nach 2017 vorgelegt, also 6 Jahre her. Da haben die auch schon gesagt, große Teile dessen, was wir in den Leitplanken fordern, die Anpassung auf die soziale Wirklichkeit ist dringend, dringend geboten. Das heißt, das ist eben wirklich einfach eine sehr tragfähige Position und dementsprechend bedarf es auch wirklich einer Zeit, nahen Umsetzung.
Thema Transelternschaft, auf das wir jetzt gerade noch nicht eingegangen sind im Gespräch, und zwar auf das Thema Identitätsverfälschung bei der sogenannten ersten Elternstelle. Wir sind jetzt sehr viel auf die zweite Elternstelle eingegangen, aber wie ist die rechtliche Lage gerade für Transpersonen, wenn es um die Geburtsurkunde geht?
Das ist tatsächlich ein wichtiges Problem und auch eins, was eben tatsächlich schon bei der ersten Elternstelle anfängt. Aktuell ist es so, dass in die Geburtsurkunde trans- und non-binäre Elternteile mit dem biologischen Geschlecht und dem Namen eingetragen werden, das dem Zeugungsbeitrag entspricht, sagt der Bundesgerichtshof. Das heißt, eine Transperson, die nach der Transition eine männliche Geschlechtsidentität hat, diese männliche Geschlechtsidentität auch lebt, aber ein Kind gebiert, wird mit ihrem weiblichen Namen, den sie nicht mehr trägt, und ihrem weiblichen Geschlecht, das sie nicht mehr lebt, in die Geburtsurkunde eingetragen. Und das ist auch etwas, von dem der Bundesgerichtshof ernsthaft schreibt, dass es dem Kindeswohl dient. Das findet, glaube ich, jeder, der in der Lebenswirklichkeit damit zu tun hat, völlig absurd. Man muss sich das einfach praktisch vorstellen. Ich melde mein Kind bei der Kita an, ich melde mein Kind bei der Schule an, überall, wo ich eine Geburtsurkunde vorlegen muss, und muss erstmal erklären, dass das ich bin, die da drauf steht. Ich sehe nicht so aus, ich heiße nicht so, aber ich bin das und das ist mein Kind. Und das ist einfach, zum einen ist es ein Verstoß gegen das Offenbarungsverbot, das es in dem reformbedürftigen transsexuellen Gesetz gibt. Es ist aber einfach überhaupt nicht zum Wohle der Kinder und es ist eine völlig absurde Situation. Und hier ist der Gesetzgeber tatsächlich wirklich gefordert. Der Bundesgerichtshof hat das für beide Konstellationen entschieden, sowohl bei der Transition von der Frau zum Mann als auch umgekehrt. Immer mit der Maßgabe, man trägt das Ursprungsgeschlecht und den Ursprungsnamen ein. Dagegen gab es Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der leider Anfang April entschieden hat, dass diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sind und Deutschland anders als erhofft leider nicht dazu aufgefordert hat, hier anders zu entscheiden. Das heißt, der Gesetzgeber muss tätig werden, damit wir hier eine andere Regelung kriegen.
Arbeitet ihr auch mit solchen Familien zusammen bei No Adoption, mit Transelternteilen?
Ja, ein paar gibt es im Austausch tatsächlich, aber man muss sich, also der große Austausch findet ja wirklich einmal im Monat über diese abendlichen Treffen statt. Der Kern, der harte Kern sozusagen, sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige Familien nur. Und wir haben da, das sind, also die jetzt sich noch wirklich aktiv beteiligen, vielleicht 5, 6 Familien, die richtig mit dabei sind. Und davon ist eine Familie mit uns im ständigen Kontakt. Naja, wie ist das? Also es ist eigentlich alles von Gabriela schon sehr schön gesagt worden. Das ist also ein Zwangsouting in einer Situation mit kleinen Kindern, wo wir alle diese schrecklichen Keulen kennen, mit denen sowieso schon auf der Trans- und Homophobie-Ebene um sich geworfen wird, ist eine Belastung, der man als junge Familie nicht auch noch ausgesetzt sein will. Das Einzige, was gewährleistet wird, ist, diese Stelle wird wenigstens überhaupt besetzt dann als Elternstelle, ja, aber dann mit dem Dead Name, wie man den alten Namen nennt, der heißt ja nicht umsonst so, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Und dann gehst du da, zu welcher Behörde auch immer, auch gerne in der Kita, wie du es gesagt hast, und sagst, also man sieht zwar nicht, aber also ich war mal eine Frau und ist furchtbar. Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Also einem Zwang ausgesetzt zu sein, weil du musst ja Anmeldungen machen, ne? Und du musst da, also es kommt zwangsläufig dazu. Und abgesehen davon, dass es diskriminierend ist, wie hart muss das sein? mit einem Kind dahin zu gehen und dann auch vielleicht das noch in diese Erklärungsnot zu kommen, Kind, warum werde ich denn jetzt hier gezwungen mit meinem alten Namen? Man hat ja dann auch Erklärungsmodelle dem Kind gegenüber. Das ist für das Kind höchst verstörend, wenn es von vornherein schon beigebracht bekommt, dass der deutsche Staat sich so gegen die eigenen Eltern wendet, dass die darunter leiden müssen, dass sie dort zwangsweise mit ihrem ehemaligen Geschlecht sich outen müssen. Also ob man da ein positives Verhältnis zu unserem Staat bekommt, wage ich mal zu bezweifeln. Ist vielleicht auch der nächste Punkt, über den man mal nachdenken sollte, das Solidaritätsgefühl der queeren Community vielleicht auch zu stärken, indem man ihnen jetzt endlich diese Diskriminierungen mal nimmt, ja, und sich wirklich dann dahinter stellt. Es werden jetzt ja auch harte Zeiten auf uns sozial zukommen oder härtere Zeiten. Da muss man ja auch davon ausgehen, dass wir alle zusammenrücken müssen, egal ob wir queer sind oder nicht. Und dann wäre es doch günstig, alleine, weil es für einen selber gut ist, dass man dann die Leute wieder auf seine Seite holt und nicht immer damit konfrontiert, dass wir unsere Kinder nicht absichern können, unsere Deadnames mitteilen müssen und weitere Sachen macht, damit wir uns hier eigentlich nicht zugehörig fühlen, ne, und uns immer torpediert fühlen in unserer Lebensweise, die nun mal so ist. Die änderst du ja nicht dadurch, dass diese Regelungen so furchtbar sind. Die sind ja da. Und wir werden einfach nur weiteren Hürden ausgesetzt und weiterem Druck ausgesetzt. Und dadurch entsteht ja keine bessere Gesellschaft. Das ist einfach die Realität.
Danke für diese klaren Worte. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist das Thema, wenn sich endlich was ändern sollte und wenn die Leitplanken endlich in dieser Form oder dann auch eben in den Gesetzgebungsprozess überführt werden und irgendeine Reform endlich des Abstammungsrechts angestrebt wird, die auch wirklich Diskriminierung nachhaltig beseitigt, dann steht ja in dem Papier, die Diskriminierung auch rückwirkend zu beseitigen. Vielleicht könnt ihr das noch kurz zu erklären.
Ja, es ist ja tatsächlich so, wie Christina vorhin schon gesagt hat, das Adoptionsverfahren hat ja unter anderem die Problematik, dass es eben nicht rückwirkend die zweite Elternstelle sozusagen besetzt, sondern mit dem Adoptionsbeschluss für die Zukunft. Dann wird zwar eine neue Geburtsurkunde ausgestellt, in der dann die beide Mütter stehen, wenn das der Weg ist. Aber es geht uns hier eben darum, dass die Rechtsstellung sozusagen von Anfang an gegeben sein soll. Denn es gibt im Familienrecht dem Grunde nach schon den Grundsatz, dass sich sowas wie das Familienstatut, also die familienrechtliche Situation, dass die gleichbleibend sein soll und dass, wenn sich nicht etwas ändert, was sich hier ja nicht ändert, das Kind hat von Anfang an diese beiden Mütter gehabt und das soll auch von Anfang an rechtlich abgebildet werden. Und deshalb geht es uns eben darum, dass das dann auch von Geburt an so ist und dass das auch im Personenstandsregister beispielsweise von Geburt an so abgebildet wird. Das hat verschiedene familienrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen, die man gar nicht im Einzelnen besprechen kann. Aber es ist einfach, es entspricht einfach der Lebenswirklichkeit und es entspricht den Tatsachen. Und deshalb ist es auch sozusagen als Abbildung der Familiensituation des Kindes richtig und wichtig, dass das von Geburt an so ist. Denn die Lebensrealität des Kindes hat sich ja nicht geändert. Die hat sich nicht zum Tag des Adoptionsbeschlusses geändert, sondern die ist einfach immer gleichbleibend gewesen und genau wie die Verfassungsbeschwerden, die zurzeit beim Bundesverfassungsgericht liegen, geht es eben genau darum, diese Rechtsstellung von Anfang an anzuerkennen.
Ja, und auch anzuerkennen, wenn man das dem Standesamt gegenüber jetzt in dieser Zeit gesagt hat schon, ne, das habe ich nämlich auch gemacht natürlich, dem Standesamt gegenüber mitgeteilt, dass ich die zweite Mutter bin. In zwei Fällen und eben dieses Feststellungsverfahren übers Gericht gemacht und dass eben meine Elternschaft damit, indem ich das mitgeteilt habe und indem ich und die anderen Familien natürlich auch mal zur Kenntnis gegeben habe, dass sie doch berücksichtigen sollten, dass wir verheiratet sind und damit das natürlich auch, also dass ich die zweite Mutter bin, dass eben ein Gesetzentwurf das berücksichtigen soll, damit ich von meinem dreijährigen Sohn ab von Anfang an die Mutter bin. Und das ist ja nicht ungewöhnlich, ne, was mit einer Rückwirkung reinzuschreiben, also in Gesetzesvorlagen oder in Gesetzesentwürfen und Gesetzen steht ja immer irgendeine Rückwirkungsregelung drin. Und weil wir alle Juristinnen sind, haben wir eben gesagt, naja, klar müssen wir dazu auch was sagen und selbstverständlich wollen wir natürlich diese Verfahren, die wir da jetzt schon seit fast 3 Jahren führen, mit absichern und auch alle anderen, die das mal versucht haben, auf irgendeine Art der Behörde oder eben dem Gericht als spezieller Behörde mitzuteilen. Dafür soll diese Rückwirkungsregelung auch gelten, aber selbstverständlich nicht in bestehende Elternschaften, die jetzt schon anders geregelt wurden. Ne? Also klar, wir wollen nicht eingreifen, wir wollen nur eine zweite Elternstelle logisch besetzen, so wie sie von vornherein eigentlich hätte sein müssen.
Ja, wir hoffen natürlich, dass endlich Folgen kommen und dass endlich das Versprechen nach der Abstammungsrechtsreform im Koalitionsvertrag durchgesetzt wird und angegangen wird. Wollt ihr vielleicht noch kurz erzählen, was wir am 5.5. vorhaben?
Am 5.5. Möchten wir die Leitplanken, über die wir gerade inhaltlich gesprochen haben, da gibt es also eine Zusammenfassung als Papier, dem Bundestagspräsidium übergeben. Stellvertretend fürs Bundestagspräsidium wird dort eine Vizepräsidentin, nämlich Petra Pau, sein, die vor der Kita des Deutschen Bundestages passenderweise die Leitplanken mittags entgegennehmen wird. Und da werden wir als VertreterInnen der verschiedenen Organisationen, die dort initiierend waren oder ErstunterzeichnerInnen sind, mit anwesend sein und freuen uns sehr, dass wir dann dem Bundestag ein bisschen Arbeit abgenommen haben und sie das dann ganz sicher ganz schnell umsetzen werden.
Genau.
Vielen Dank, dass ihr eure Expertise lebensweltlich erklärt habt. Ich hoffe, unsere Zuhörenden konnten unsere Leitplanken im Detail besser verstehen und haben auch Lust, Teil der Forderung nach der Abstammungsrechtsreform zu werden. Ihr könnt unterschreiben immer noch auf All Out, und zwar die Petition von No Adoption, die auch der LSVD unterstützt hat. Kein Gesetz ohne uns. Ich verlinke euch die Leitplanken und alle weiteren Infos in den Shownotes und sage herzlichen Dank, Christina und Gabriela, dass ihr heute im Respekt-Podcast wart.
Gerne.
Sehr gerne.
Das war
Bis bald.
Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de